Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtabschnitt für diesen Sonntag steht in einem größeren Zusammenhang, die Kapitel 12, 13 und 14 im 1. Korintherbrief. In Kapitel 12 geht es um die vielen Gaben und den einen Geist. Im 13. Kapitel das bekannte Hohelied der Liebe und im 14. Kapitel um Zungenrede und prophetische Rede. Wir hören zur Predigt aus dem 14. Kapitel die Verse 1 bis 5 und 23 bis 25. Der Apostel Paulus schreibt: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, im Altertum war Papier ein wertvoller Rohstoff gewesen, besonders kostbar und teuer. Und deshalb sind die neutestamentlichen Briefe in der Regel auch sehr kurz gehalten. Man hat sich auf das Wichtigste beschränkt, man hat das Allerwichtigste aufgeschrieben, um es anderen in aller Knappheit mitzuteilen. Und dennoch gebraucht hier der Apostel Paulus drei ganze lange Kapitel, um der Christengemeinde in Korinth, ja, seine Meinung zu einem Streit mitzuteilen, der damals innerhalb dieser Gemeinde von Korinth untereinander ausgebrochen ist. Und in diesem Gemeindestreit, da ging es um verschiedene Begabungen und Gaben, die die Menschen, die Christen dort in der Gemeinde durch den Heiligen Geist empfangen hatten. Es ging darin letztlich um die Frage, ob überhaupt Christenmenschen, die unterschiedlich mit verschiedenen Gaben ja vom Heiligen Geist begabt worden sind, ob die zusammen miteinander in einer Gemeinde miteinander leben können, ob die wirklich gemeinsam glauben können und zusammen am Hause Gottes, am Reich Gottes bauen können. Da müssen wir zunächst jetzt einen Blick werfen, was damals los war in dieser Gemeinde in Korinth. Denn dieser Gemeinde war es vor allem wichtig, dass alle Gemeindeglieder durch den Heiligen Geist in unverständlichen Sprachen Gott loben können. Diese sogenannte Zungenrede stand bei den Christen in Korinth damals in allerhöchstem Ansehen. Und so wurde besonders in der Gemeinde der geehrt, der in fremden Zungen, in fremden Sprachen beten konnte. Und wer es nicht konnte damals in der Gemeinde, der hatte ja keinen sehnlicheren Wunsch, als dies eben auch tun zu können, dass er diese Gabe auch empfangen möge durch den Heiligen Geist. Und nun hält unser Apostel Paulus dem entgegen, er sagt, Ja, es ist schön, wenn ihr diese Gabe der Zungenrede unter euch habt, aber diese Gabe, sie hat für eure Gemeinde, für euren Gemeindeaufbau keinen Nutzen. Die Gabe des Sprachengebets, so sagt Paulus, ist vor allem eine Gabe für den persönlichen Glauben, für das persönliche Gebetsleben. Es ist aber keine Hilfe für andere in der Gemeinde. Denn Paulus schreibt, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Und nun stellt sich die Frage, gibt es eine andere Gabe von Gott, die wichtiger ist? Und da gibt Paulus der Gemeinde in Korinth und uns eine klare Antwort. Paulus sagt, bemüht euch am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Wenn bei uns Christen heutzutage das Stichwort Propheten fällt, ja, an was denken wir? Da denken wir wahrscheinlich an Elia, an Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Wir lesen im Hauskreis gerade Habakuk. Wir haben eine ganze Reihe von Propheten aus dem Alten Bund, die uns sehr geläufig sind. Was sind Propheten? Propheten sind Menschen, über die wir besonders ins Staunen kommen, weil ihnen Gott etwas ganz Besonderes gezeigt und offenbart hat. Meist etwas, was gar in der Zukunft liegt. Und dennoch ist es so, wenn wir genauer in die prophetischen Bücher hineinschauen, liebe Gemeinde, dass die Zukunftsansage gar nicht das Entscheidende ist, gar nicht der Mittelpunkt ist von dem, was die Propheten als Auftrag von Gott bekommen haben. Denn ein Prophet ist kein Wahrsager, sondern ein Prophet ist vielmehr ein Gottesmann, der im Auftrag Gottes den Menschen die Wahrheit sagt. Es war zu allen Zeiten der Heiligen Schrift so gewesen, dass das entscheidende Merkmal für Propheten ist, dass sie von Gott einen Auftrag bekommen haben, von Gott eine Weisung erhalten haben und das nun weitersagen sollten an ihre Zeitgenossen. Und dazu gehörten allerdings auch manche, viele Aussagen darüber von Dingen, die in der Zukunft liegen. Manche Dinge, von denen die Propheten im Alten Bund von Gott gesagt bekommen haben, die stehen sogar heute noch offen, die betreffen die Endzeit. Also Propheten hatten durchaus auch so einen Auftrag, einen Blick in das, was kommt, für die Gemeinde oder für das Volk Israel zu sagen, weiterzugeben im Gottesauftrag. Aber vielmehr war es für die Propheten wichtig, im Auftrag Gottes den Menschen jetzt hier und heute immer wieder zu sagen, was jetzt gerade Not tut, was jetzt gerade dran ist, was Gott mit seiner Weisheit den Menschen gerade ganz aktuell zu sagen hat. Und dazu gehört auch, den Menschen im Auftrag Gottes zu sagen, wovon sie sich fernhalten sollen. Da gibt es vor allem eine Sache, die alle Propheten durchgängig immer wieder dem Volk klargemacht haben: Haltet euch fern von Götzendienst. Also die Menschen erinnern an das erste Gebot. Und ein weiteres gehört dazu, dass die Propheten oftmals die Aufgabe hatten, einem ganzen Volk oder einzelnen Menschen ihre eigene Lebensverfehlung aufzuzeigen, also die Sünde eines Volkes aufzuzeigen und dieses Volk wieder zur Umkehr, zur Hinkehr wieder zum lebendigen Gott zu rufen. Also zusammengefasst kann man sagen, prophetisch reden heißt, die Wahrheit Gottes zu verkündigen. Und genauso meint es auch der Apostel Paulus, wenn er im Zusammenhang unseres Predigttextes schreibt: Ich wollte, dass ihr alle prophetisch reden könntet. Der Wunsch von Paulus ist also, dass die ganze Christengemeinde, alle Christen, die Wahrheit Gottes verkündigen, anderen Menschen weitersagen. Das ist der Auftrag, den wir auch alle miteinander haben, liebe Brüder und Schwestern. Nun ist es allerdings so, wir können das nicht aus uns heraus leisten. Wir können das nicht machen, so nach dem Motto, ab heute nehme ich mir vor, ich will prophetisch reden, ich will die Wahrheit Gottes nun weitersagen. Nein, das muss uns immer wieder neu geschenkt werden, von Gott geschenkt werden. Der Heilige Geist Gottes muss das immer wieder von Neuem in uns wirken und hervorbringen. Und es ist wahrscheinlich so, dass es schon Unterschiede zwischen den Menschen in einer Gemeinde gibt, dass einige ja dazu mehr begabt sind von ihrer natürlichen Begabung her und andere sind dazu vielleicht von ihrer Natur her weniger begabt. Und dennoch gilt, was Paulus hier im Auftrage Gottes sagt. Am liebsten ist, dass alle miteinander sich in diesen Auftrag hineinnehmen, hineinrufen lassen, die Wahrheit Gottes zu verkündigen. Und das ist der springende Punkt. Es kommt nämlich nicht darauf an, ob einer dazu mehr begabt ist oder weniger begabt ist von Geburt an. Es kommt auch nicht darauf an, ob einer jahrelang Theologie studiert hat oder einen ganz normalen Beruf ergriffen hat. Es kommt einzig und allein darauf an, ob wir bereit sind, jeder Einzelne sich unter den Auftrag Gottes zu stellen, sich von Gott rufen zu lassen in diese prophetische Rede hinein. Und ich möchte nur das Beispiel Mose nennen, dieser große Gottesmann, über den die Jahrhunderte, Jahrtausende seither ins Staunen kommen. Ja, der hat zu Gott gesagt, ich kann das alles nicht, was du von mir willst. Der hat sich überhaupt nicht dazu in der Lage gesehen. Und doch hat Gott genau diesen Mann berufen, der so viel Schuld auch auf sich geladen hat und hat ihm alle nötigen Dinge gegeben und Hilfestellungen gegeben, dass Mose diesen großen Auftrag ausführen konnte, dass Mose zum Mann Gottes für das Volk Israel werden konnte. Prophetisches Reden, also Gottes Wort verkündigen, die Wahrheit Gottes in diese Welt zu rufen. Wir müssen uns jetzt fragen, warum ist das überhaupt so wichtig? Und auf diese Frage gibt uns Paulus hier in diesem Abschnitt auch zwei wegweisende Antworten. Erstens, das prophetische Reden ist gut für die, die glauben. Und Paulus nennt drei heilsame Wirkungen von prophetischer Rede. Paulus sagt, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Also prophetische Rede erbaut. Und das ist etwas, was wir brauchen als Christenmenschen Tag für Tag immer wieder. Wir brauchen Erbauung in unserem Glauben. Umso mehr gilt das für Menschen, die neu in den Glauben zu Jesus Christus hineinfinden. Gerade solche Menschen, die neu Christus kennenlernen, brauchen eine Festigung, eine stetige, kontinuierliche Erbauung im Glauben. Denn dieses Wort Gottes muss in ihrem Leben immer stärker Fuß fassen, immer tiefer gegründet werden. Und das heißt, dass der Glaube an Christus in eins kommen muss mit dem, was wir in unserem Alltag leben. Also unser Glaube soll nicht was Abgetrenntes sein von unserem Alltag, sondern der Glaube soll unser Leben auch im Alltag durchdringen. Und dazu braucht der Glaube Ermutigung und Reifung, damit wir immer mehr in den heiligen Willen Gottes hineinkommen, hineingestimmt werden. Und wir brauchen dazu auch immer wieder neue Ermutigung. Wir brauchen dazu Entlastung. Und wir brauchen dazu auch als Christen, selbst wenn wir schon 40 oder 50 Jahre mit Christus gehen, wir brauchen da immer wieder neu die Perspektive der Hoffnung. Und dazu hilft uns das prophetische Wort. Das prophetische Wort, das im Auftrag Gottes uns immer wieder von Neuem zugesagt wird, zugesprochen wird. Denn Gottes Worte sind es, die unseren Glauben erhalten, die unseren Glauben stärken, damit wir im Glauben wachsen können. Eine solche Erbauung, liebe Gemeinde, dürfen wir aber nicht nur als ein persönliches Geschehen betrachten. Das ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir. Es kann geradezu gefährlich sein, wenn Menschen überbetonen immer wieder, ich bin von Gott gerade erbaut worden. Und sich damit zurückziehen und zufrieden geben, ich und mein Gott, mir geht's gut, ich bin selig, alles schön. Nein, Gott will mehr, er will viel mehr. Nämlich, dass wir nicht nur als Person erbaut werden, sondern Gott hat vor allem immer die Gemeinschaft im Blick. Das Haus Gottes, das Reich Gottes, die Seinen in der Gesamtheit, die sollen aufgebaut und erbaut werden. Und wie kann das geschehen, dass eine Gemeinde erbaut wird? Mir stehen da gleich verschiedene Bereiche vor Augen. Unsere Kirchengemeinschaft untereinander, sie soll beständig wachsen. Sie soll darin wachsen, dass wir miteinander Gottes Willen für uns persönlich, aber eben auch als Gemeinschaft immer besser erkennen und dass wir auch erkennen, was Gott für unsere Gemeinschaft für Aufgaben uns gestellt hat und wer von Gott in welche Aufgabe berufen ist. Es gibt ja schließlich im Christsein, in der christlichen Gemeinde, keine passiven Mitglieder. Und Gemeinde wird aufgebaut im Gottesdienst, in der Seelsorge, in der Diakonie, in Hauskreisen, in verschiedenen Gruppen und Veranstaltungen. Überall dort wird Gemeinde aufgebaut, wo eben Gottes Wort verkündigt wird und wo die eine Wahrheit Gottes, ja, groß gemacht wird, zur Geltung kommt. So will Gott unter uns wirken, dass wir untereinander uns gegenseitig immer wieder die Wahrheit Gottes zusagen, dass wir uns Gottes Wort zusprechen, dass wir durch dieses Wort erbaut werden. Wir hatten am vorletzten Sonntag das große Christusfest Trinitatis gefeiert, mit dem leider viele auch in den Gemeinden wenig mehr anfangen können. Aber es ist schon ein wichtiger Feiertag und schließlich sind alle Sonntage bis in den Herbst hinein an diesem Trinitatisfest aufgehängt. Sie werden fortlaufend gezählt, erster, zweiter, bis hin, je nachdem, wie das Kirchenjahr läuft, bis zum 38. oder so, Sonntag nach Trinitatis. Das heißt, dieses Fest der Dreifaltigkeit hat eine große Bedeutung für die Kirche, für die Gemeinde Jesu, weil wir loben und feiern den dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist. Und wir alle sind auf seinen einen Namen, auf Jesus Christus getauft. Und wir dürfen uns genau dessen immer wieder bewusst werden, dass wir zu diesem dreieinigen Gott gehören, zu Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so sind wir alle miteinander, jeder auch für sich, von Gott erwählt, von Jesus erlöst und vom Heiligen Geist versiegelt. Das ist, was uns als Gemeinschaft ausmacht. Jeden Einzelnen, aber wir alle miteinander haben hier das gleiche Merkmal, die gleiche Gabe. Von Gott sind wir erwählt, von Jesus erlöst und vom Heiligen Geist versiegelt. Und es geht nun darum, eben Gott für alle diese Heilstaten, die er uns zugutekommen lässt, immer wieder zu loben. Das in den Blick zu nehmen, auf die Herrlichkeit und Heiligkeit unseres Gottes zu schauen. Und wenn wir das tun, dann wird uns zugleich immer auch die Kehrseite deutlich. Denn wenn wir die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes betrachten, dann werden uns immer wieder auch unsere eigenen Unzulänglichkeiten deutlich. Unsere Versäumnisse, unsere Fehler, unsere Sünden werden uns bewusst. Und als Christen, wenn wir wissen, was Gott für uns getan hat, in einem Zustand, wo wir noch ferne waren von Gott, wo wir getrennt waren von ihm, wenn wir bewusst werden, wie wir uns dann verhalten, dann erschrecken wir ganz schnell über unser Verhalten. Dann werden wir traurig, weil wir uns ja im Angesicht Gottes und das, ja, wenn wir sein Wort betrachten, seine Gebote betrachten, weil wir uns da immer wieder auch als scheiternde Menschen erleben, dass wir noch nicht ganz so sind, wie Gott es eigentlich von uns haben will. Das sind also immer zwei Seiten. Gott loben macht uns immer wieder deutlich, dass wir vor dem heiligen Angesicht Gottes noch nicht so vollkommen sind, wie Gott das eigentlich vorgesehen hat und eines Tages an uns auch erfüllen wird. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir diese zweite Seite auch nicht ausblenden, dass wir uns immer wieder bewusst machen über unseren eigenen Ungehorsam, dort, wo wir ja Schuld auf uns geladen haben, dass wir unsere Sünden immer wieder bekennen und um die Vergebung durch Jesus Christus bitten. Und wir können das ja auch tun, weil wir wissen, wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. Und das hat jeder von euch schon erlebt, als er selbst Christ geworden ist, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, weil er ist euch begegnet in einem Zustande, wo ihr nicht so gewesen seid, wie Gott es will. Und dass ihr heute Christen seid und Gott loben könnt, das könnt ihr nur, weil der Heilige Geist in euch Wohnung genommen hat, weil Christus in euch lebt, weil Gott euch die Münder öffnet, weil wir durch Jesus Christus Gott loben können. Und deshalb dürfen wir immer wieder vertrauen auf die Vergebung Jesu Christi und dürfen ganz offen und ehrlich ihm unsere Schuld bekennen und damit auch wieder anfangen, neu zu strahlen im Lichte Jesu, in der Gnade Jesu. Damit komme ich zum weiteren Punkt. Das prophetische Reden muss eben auch ermahnen. Ja, das ist ein schwieriges Wort heutzutage geworden. Ermahnung, ja, das will keiner hören. Das ist ein böses Wort in der Gesellschaft geworden. Was erlaubt man sich einem anderen, irgendwelche Vorschriften machen zu können? Jeder Mensch ist heutzutage ganz frei, ganz individuell, kann leben, wie er will. Was kommt ihr als Christen her und wollt andere ermahnen? Aber zunächst einmal ist es Ermahnen an uns selber gerichtet, dass wir uns auch als Gemeinschaft der Heiligen gegenseitig ermahnen. Das heißt, dass wir uns immer wieder liebevoll in den Blick gegenseitig nehmen. Nichts schlimmer, als wenn wir uns einfach gehen lassen und ja, uns egal sein lassen, wenn einer von uns wieder auf einen Irrweg kommt oder irgendetwas tut, was nicht in Ordnung ist. Wir müssen doch wissen, auch wir Christen alle miteinander sind fehlbare Menschen. Wir gehen oftmals auch falsche Wege. Und da ist es eben wichtig, dass wir einen Bruder, eine Schwester haben, die uns beiseite nimmt und uns im Auftrag Gottes die Wahrheit Gottes sagt, in voller Liebe und Demut uns anleitet, wieder auf den rechten Weg, auf den geraden Weg zurückzukehren. Und es ist ganz wichtig, liebe Gemeinde, dass wir das eben immer auf Augenhöhe tun, in Demut tun. Nicht, weil wir besser sind als mein Mitbruder oder meine Mitschwester, sondern weil wir alle miteinander Sünder sind und alle miteinander immer wieder diese Korrektur brauchen. Und dennoch, solche Ermahnung ist mitunter schmerzhaft. Das hört keiner von uns gerne, von einem anderen gesagt zu bekommen. Du, bei dir merke ich gerade dies oder jenes ist nicht in Ordnung. Lass uns mal gemeinsam darüber beten, gemeinsam in Gottes Wort suchen, ja, was der rechte Weg ist. Und dann miteinander eben, ja, sich den Spiegel des Wortes Gottes vorhalten zu lassen, miteinander auf die Knie zu gehen und um Vergebung unserer Sündenlast zu bitten und uns im Anblick der Heiligkeit Gottes, der Gerechtigkeit Gottes wieder neu ausrichten zu lassen auf den Weg, auf den uns Gott führen will. Solche geistliche Ermahnung geschieht eben niemals, um einen anderen klein zu machen oder unterzubuttern, sondern gerade im Gegenteil, ihn wieder aufzurichten, auf den richtigen Weg auszurichten, dass er wieder ins Strahlen und Loben Gottes mit hineinkommt. Denn wir wissen es alle aus eigener Erfahrung, wenn unser Herz schwer ist, wenn Sündenlast auf uns lastet, wenn wir wissen, dass was nicht in Ordnung ist, wir sind nicht mehr frei im Lobe Gottes. Wir wissen, es steht da irgendetwas. Und da haben wir das Kreuz und das ist wunderbar, dass wir das alles immer wieder zu Jesus bringen können, von ihm Vergebung bekommen können. Denn überall, liebe Gemeinde, wo wir dieses Kreuz vergessen oder wo dieses Kreuz nur ein Stück weit abgehängt oder verdunkelt wird oder nur ein paar Zentimeter auf die Seite gerückt wird, dass es nicht mehr im Mittelpunkt unseres Glaubenslebens steht, dass es nicht mehr im Mittelpunkt unserer Gottesdienste, unserer Gemeinde ist. Überall dort, wo das Kreuz anfängt zu verschwinden, da wird die Mitte frei. Und diese Mitte wird ganz schnell, sofort von anderen Dingen besetzt. Sei es ihr Lehre, sei es ihr Wege, sei es Götzen oder Dämonen. Dort, wo Christus und sein Kreuz auch nur anfängt, an den Rand gedrängt zu werden, werden andere Mächte diesen Platz einnehmen. Und das kann uns als Gemeinde Jesu nicht gleichgültig sein. Deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir uns miteinander an diesem Kreuz, an Jesus Christus ausrichten. Und da bin ich beim weiteren Punkt, was prophetisches Reden nach Paulus sein soll. Es soll uns nämlich trösten. Ein schönes Wort, trösten. Gottes Wort will mir immer wieder sagen, Vergebung ist ein Geschenk Gottes für dich. Und zwar ein Geschenk, da kannst du nichts dazu. Das ist freie Gnade Gottes, unverdiente Gnade für dich. Das ist Liebe Gottes pur aus dem Himmel für dich hier auf der Erde. Und egal was es auch ist, kein Leid, keine Schuld, keine Sünde von dir kann so groß sein, dass sie an dieser Gnade und Liebe unseres Herrn irgendetwas abkratzen kann. Das Einzige ist, dass wir uns immer wieder ausrichten an diesem Kreuz, ausrichten an Jesus Christus. Und es kommt noch etwas dazu. Es vergeht in unserem Leben ja auch kein einziger Tag, liebe Gemeinde, wo wir nicht konfrontiert werden mit Leid in dieser Welt, mit Leid von anderen Menschen. Und wir spüren oftmals, wie schwer anderen Menschen der Glaube fällt, der Glaube an Gott, weil sie entweder nicht verstehen, warum Gott dies oder jenes in der Welt oder in ihrem Leben zulässt, weil sie anfangen, an der Macht Gottes zu zweifeln. Aber gerade in den Dingen, da brauchen die Menschen Trost und Zuspruch aus dem Wort Gottes heraus. Und es ist doch ein wunderbares Gabengeschenk des Heiligen Geistes, wenn er uns befähigt, andere Menschen zu trösten, ihnen im Namen Gottes ja zu begegnen und die Liebe und Gnade Gottes ihnen ins Angesicht zuzusprechen, für ihre Lebenssituation, für ihre Fragen. Und das ist eben prophetische Rede. Die Wahrheit des Wortes Gottes in die Situation eines Menschen direkt hineinzusprechen, dass ihr Leben vom Wort Gottes selbst getroffen wird. Ja, ich weiß, das ist manchmal schmerzhaft für die Menschen, aber es richtet sie auf. Das ist ähnlich wie bei einer ärztlichen Diagnose. Da gehen wir unbedarft zu irgendeiner Vorsorgeuntersuchung und dann kommt der Hammer. Der Arzt sagt zu dir, irgendetwas gefällt mir da nicht, das ist nicht in Ordnung. Die nächste Untersuchung, vielleicht noch eine und dann die schmerzvolle Diagnose. Aber erst an diesem Punkt ist dann eben auch eine zielführende Behandlung möglich. Erst wenn wir wissen, woran wir krank sind, können wir auch anfangen, mit ärztlicher Kunst diese Krankheit zu bekämpfen. Und so ist es auch mit geistlichen Dingen. Erst wenn die Not auf dem Tisch liegt, wenn wir klar werden, was in unserem Leben schiefläuft oder bei einem anderen, und wenn wir das dann vor das Angesicht Gottes bringen, erst dann kann die Heilung Gottes auch in Tiefe an uns ansetzen. Also zusammenfassend gilt, prophetische Rede erbaut, prophetische Rede ermahnt und prophetische Rede tröstet. Das brauchen wir als einzelne Person, das brauchen wir als Gemeinde. Und das ist jetzt gerade für uns alle hier in besonderer Weise wichtig, wo wir gerade dabei sind, vor Gottes Angesicht zu prüfen, ob es dran ist, eine neue Gemeinde, ein Gemeinschaftsprojekt hier in der Südpfalz zu gründen. Ihr wisst, von was ich rede. Ja, gerade da ist diese prophetische Rede mit Erbauung und Ermahnung und Tröstung ganz, ganz wichtig. Ich komme jetzt noch aber zu einem zweiten Teil, der ist auch viel kürzer jetzt wie der erste, was Paulus noch anspricht im Hinblick auf prophetische Rede. Nämlich, Paulus sagt als zweites, das prophetische Reden ist auch gut für die, die nicht glauben. Also eben hatten wir es für die, die glauben, also für die Gemeinde, für die Christen. Und jetzt sagt Paulus, prophetisches Reden ist auch gut für die, die nicht glauben. Paulus schreibt, wenn aber alle prophetisch redeten, alle, und es käme ein Ungläubiger herein, der würde von allen überführt und was in seinem Herzen ist, würde offenbar, so würde er niederfallen und Gott anbeten. Ja, so ist es. Wenn wir als Gemeinde Gottes Wort verkündigen, wenn wir das bekennen und dazu stehen, was wir empfangen haben, und Menschen dieses Wort Gottes zusprechen, dann werden sie von der Heiligkeit Gottes und seinem Wort überführt. Und dann ist es genauso, wie es bei uns einmal gewesen ist und immer wieder ist. Sie werden im Angesicht der Heiligkeit Gottes ja ihre eigenen Fehlwege und Fehlprägungen und Sünden erkennen. Sie werden sich bewusst, dass sie erlösungsbedürftige Menschen sind. Denken wir an Petrus. Auch bei ihm hat das genauso angefangen. Da begegnet diesem Fischer Jesus und Jesus schenkt diesem ja hartgesottenen Mann, diesem Petrus, einen wunderbar großen Fischfang. Und in diesem Moment, wo der Petrus den Fang seines Lebens macht, Da werden ihm mit einem Schlage all die vielen schönen Fische total unwichtig. In diesem einen Moment gehen nämlich dem Petrus die Augen auf, nicht über die Fische, sondern über sein eigenes Leben. Er sieht, wie in diesem Jesus ihm der lebendige Gott gegenübertritt, wie ihm der heilige Gott gegenübertritt. Und er sieht auch, ja, warum macht das Gott mit mir? Ich bin gar nicht so, ich bin nicht heilig, ich lebe nicht heilig, ich kann mit meinem Leben und Tun nicht vor Gott bestehen. Und deshalb bittet Petrus in diesem Offenbarungsmoment, in dieser Not, die ihn ergreift, bittet er Jesus: Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der Bekehrungstiefpunkt eines jeden Menschen, der zum Christen wird, zum Kind Gottes wird. Das haben wir alle erlebt, diesen Tiefpunkt unseres Lebens, wo wir ja überhaupt leer sind und nichts mehr vorbringen können vor unserem Gott. Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Oder erinnern wir uns an die Frau am Jakobsbrunnen. Sie kommt mit Jesus ins Gespräch und später erzählt sie ihrer Familie, den anderen, erzählt sie davon, staunend mit folgenden Worten: Er, der Sohn Gottes, hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Petrus, diese Frau und viele andere im Neuen Testament und all die Jahrhunderte hindurch haben bei Jesus erfahren: Hier begegnet ihnen Gott selbst, der Sohn Gottes, der mich durch und durch kennt, wo ich mich auch nicht mehr verstecken kann. Und dort, wo Gottes Geist ja nun mir begegnet und ja, mich zu einem Menschen sendet, ihm das Wort Gottes auszurichten, da haben wir als Christen genau diese eine Aufgabe, diese Menschen ja vor dieses Angesicht Gottes zu führen, dass sie im Angesicht Jesu ihre eigene Schuldhaftigkeit, ihre eigene Erlösungsbedürftigkeit erkennen können, dass sie erkennen und merken, sie müssen sich vor Gott selbst verantworten über das, was sie getan oder nicht getan haben. Und jeder Mensch, jeder natürliche Mensch kann überhaupt nichts vorbringen, um ganz vor Gott bestehen zu können. Wir können uns das Himmelreich nicht verdienen. Im Himmelreich gibt es nur Heiligkeit, keine Boshaftigkeit. Und kein natürlicher Mensch ist so heilig, gerecht und gut, wie es Gott und der Himmel selbst sind. Also brauchen wir Hilfe. Und für diese Hilfe ist notwendig, dass wir alle einstimmen in das, was Paulus schreibt im Römerbrief. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann aber auch einstimmen können in das, was Paulus weiterschreibt. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gott lässt uns also an diesem Tiefpunkt unseres Lebens, an dieser tiefen Erlösungsbedürftigkeit, an unserer tiefen Sündhaftigkeit nicht hängen. Jesus ist damals auch nicht von Petrus wieder fortgelaufen, sondern ja, Gott ist gerade an diesem Punkt bei uns und holt uns hinein in sein Reich, in seine Liebe, in seine Gnade. Und das darf immer wieder auch heute passieren, wo ein Mensch Jesus Christus kennenlernt, wo er kennenlernt, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und das geschieht vor allem immer dort, wo dieses Wort Gottes verkündet wird und wo Gottesdienst gefeiert wird. Da, wo wir singen, da, wo wir beten, da, wo wir Gottes Wort predigen, so wie heute Morgen, da werden Menschen innerlich angesprochen und bewegt. Und der ein oder andere geht dann hinaus aus einem Gottesdienst und erkennt, das Wort Gottes hat mich heute direkt getroffen. Wenn das so ist, was ist da geschehen? Paulus wird es sagen, es war die Gabe der prophetischen Rede, das Wort Gottes, das einen Menschen in seinem Innersten berührt hat. So führt der Heilige Geist durch prophetische Rede Menschen zur Sündenerkenntnis und dann hin zum Glauben. Das können wir nicht machen selbst, wir Christen. Das können wir uns nur immer wieder schenken lassen. Was wir machen können und was wir machen sollen, dass wir uns in prophetischer Rede üben, dass wir uns bekennen zu unserem Glauben, dass wir das, was wir selbst von Gott an Gnade und Liebe geschenkt bekommen haben, nicht anderen Menschen vorenthalten und uns dann von Herzen freuen, wenn ein Mensch zu diesem Glauben findet, wenn dieses Wunder geschieht, dass ein Mensch zum Kind Gottes wird. Schauen wir noch einmal an den Anfang, liebe Glaubensgeschwister, den Anfang unseres Predigtabschnittes. Damals die Korinther, die haben das Beten in fremden, in anderen Sprachen für die größte Gabe Gottes angesehen und gepflegt in ihrer Gemeinde. Was richtig ist, es ist eine gute Gabe Gottes, das Zungenreden. Aber es darf nicht überbewertet werden. Und es ist vor allem keine Geistesgabe, mit der sich die einen über die anderen erhöhen dürfen. Denn viel Größeres geschieht dort, wo wir prophetisch reden. Nicht über die Dinge der Zukunft, sondern wo wir den Menschen eben, ja, Gottes Wort ausrichten. Wo wir die Menschen hineinführen, ja, in den Glauben. Wo wir sie mit Gottes Wort, ja, überwinden, ja, aus ihrem alten Leben hinein in das neue Leben als Kinder Jesu. Dort geschieht Wahrheit, dort geschieht Glaube. Das ist das, was, ja, uns Jesus aufgetragen hat als christliche Gemeinde. Und Paulus sagt, ich wollte, dass ihr alle prophetisch redet. Und Gott will uns dabei helfen, jedem Einzelnen von euch. Und wir können uns einüben, indem wir fleißig die Bibel lesen, indem wir uns Tag für Tag einüben im Gebet, indem wir uns einüben, Kontakt zu Menschen zu suchen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, die noch auf der Suche sind, die im Zweifel sind, die in Angst und Not leben. Und wenn wir ja den Menschen Gottes Wort verkündigen, damit noch viele gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.